Unser Predigttext, den wir finden in Haggai 1, nimmt jetzt den roten Faden auf der Lesungstexte. Wie es quasi weitergeht, wird beschrieben. Haggai 1 und ich lese die Verse 1 bis 8. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage des Monats, geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai zu Zerubbabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester. So spricht der Herr Zebaoth. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man dem Herrn das Haus baue. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dies Haus muss wüst stehen? Nun, so spricht der Herr Zebaoth. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr.
Liebe Gemeinde, woran denken Sie, wenn Sie den Ausdruck ewige Baustelle hören? Ja, vielleicht denkt der ein oder andere gerade an sein persönliches Bauvorhaben zu Hause in den eigenen vier Wänden, aber die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich an den BER, den Berliner Flughafen, denken. Die Planungen dafür begannen in den 1990er Jahren. Die Bauarbeiten starteten dann offiziell 2006. Die Eröffnung war für 2011 angedacht. Doch schon kurz nach Beginn des Baus gab es erste Verzögerungen. Ab 2012 wurde das Projekt immer mehr von Skandalen und Fehlern begleitet. Es gab Probleme mit der Elektrik, der Luftfahrttechnik und der Gebäudetechnik. Finanzielle Probleme kamen hinzu, Fehlentscheidung, Fehlplanung und natürlich der Brandschutz. 2019, schließlich 8 Jahre später, kam es dann zu der Eröffnung. Und selbst dann waren noch einige Teile des Flughafens immer noch nicht fertiggestellt. Und aktuell schneit ein wenig Schnee und sämtliche Flughäfen stehen still. Auch in unserem heutigen Predigttext geht es um eine ewige Baustelle, um den Tempel in Jerusalem. Dabei hatte der Tempelbau so gut angefangen. Der mächtige Herrscher Kyros, der König des Weltreichs von Persien, erließ ein Dekret. Der Tempel in Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Zuvor waren die Juden in mehreren Wellen deportiert und wegtransportiert worden. Bei der letzten Schlacht hatte der babylonische König Nebukadnezar keine Gnade walten lassen. Nach einer brutalen Belagerung zerstörte er die Stadt Jerusalem samt dem Tempel. Er hinterließ nur Ruinen. Es war alles zerstört. Das war im Jahr 586 vor Christus. Das, was so viele Propheten verheißen hatten, war schließlich eingetroffen. Das Volk musste in der Fremde leben. Sie hatten kein eigenes Land mehr, keinen Tempel, keine Opferdienste, keinen König. Das Volk Israel lebte zerstreut in den unterschiedlichen Gebieten des babylonischen und dann später medopersischen Reiches. 70 Jahre lang währte das Exil. 70 Jahre in der Verbannung, 70 Jahre in der Gefangenschaft. Doch dann kam es zum Dekret von Kyros. Kyros wurde beauftragt von Gott, diese 70 Jahre nun abzuschließen. Und er selbst erstellt ein Dekret, gibt eine Aufforderung in seine Ländereien hinein, dass die Juden wieder zurückkehren sollten. Und zwar nicht einfach so, sondern er hat einen Auftrag. Sie sollen den Tempel wieder aufbauen. Wahrscheinlich erhoffte er sich, dass dadurch, dass der Gott des Himmels, so wie Kyros Gott nennt, sich ihm gegenüber gut stimmen würde, wenn dieser Tempel wieder aufgebaut werden sollte und dadurch seine Herrschaft stabiler werden würde. In Esra 1, Vers 3 haben wir dieses Dekret gelesen. Dort sagt der König Kyros: Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Was war die Folge dieses Dekrets? 50.000 Juden machten sich auf den Weg, zurück in die Heimat, zurück zu den Wurzeln. 50.000 waren bei weitem nicht die Mehrheit der Juden, aber doch ein wesentlicher Teil, der sich nun zurück zur Heimat macht, um dort alles wieder aufzubauen. Kaum zurück, packen sie es auch wirklich an. Unter der Führung von Serubabel, dem Politiker, und Jeschua, dem Hohenpriester, beginnen die Aufbauarbeiten. Ja, es war vieles anders als vor dem Exil. Die Provinz Juda war zur völligen Bedeutungslosigkeit zusammengestaucht. Die wirtschaftliche Situation war angespannt und von Inflation gekennzeichnet. Politisch war Juda völlig unter die Herrschaft von Kyros gestellt. Einen eigenen König hatten sie nicht mehr. Und doch, die Rückkehrer ließen sich nicht entmutigen. Sie packten fröhlich an und begannen mit dem Tempelbauen. Wieso zuerst der Tempel? Nun, zum einen wurden sie dazu beauftragt von Kyros, aber da war noch viel mehr. Der Tempel ist der Ort im Alten Testament, an dem sich Gott in besonderer Weise zeigt. Hier ist der Ort, an dem Opfer gebracht werden. Opfer, die deutlich machen, dass der sündige Mensch auf Gottes Vergebung angewiesen ist. Der Tempel ist nicht bloß ein religiöses Gebäude. Es ist der zentrale Begegnungsort zwischen Mensch und Gott im Alten Testament. Hier will sich Gott dem Menschen offenbaren, hier will er angebetet werden. Schon beim Bau des ersten Tempels war es Salomo sehr bewusst, dass der Tempel nicht wirklich Gottes Wohnung sein kann. Den Tempel weiht er nämlich mit folgenden Worten ein in 1. Könige 8, Vers 27. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Nein, der Tempel war nicht die Wohnung Gottes. Und doch war der Tempel der Ort, an dem Gott sich in besonderer Weise offenbarte und an dem er von seinem Volk angebetet werden will. Gottes Wunsch war es nicht, dass hier im Tempel bloß religiöse Pflichten erfüllt würden. Die Propheten geißelten es, dass sie einfach nur formal Opfer brachten, ohne mit ihrem Herzen dabei zu sein. Gott wollte, dass im Tempel Menschen Buße tun, sich abkehren von ihrer Selbstumkreisung und sich hinwenden zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, wo die Himmel und aller Himmel ihn nicht fassen können. Warum? Um ihn anzubeten. Das war der ausschlaggebende Punkt. Es ging letztlich um die Frage der Anbetung. Die Heimkehrer wollten genau das, Gott anbeten, ihn verherrlichen, seinen Namen groß machen. Und darum ließen sie auch keine Zeit verstreichen. Es ging Schlag auf Schlag. Der Priesterdienst wird organisiert, die Gesetze des Mose werden umgesetzt, der Brandopferaltar wird fertiggestellt und ragt aus der Ruine empor. Und schon beginnen die ersten Opfer. Doch so, wie so oft, wenn Gottes Werk vorangetrieben wird, ist Widerstand und Feindschaft nicht fern. Die Nachbarvölker werden aktiv und intrigieren gegen die Juden. Sie bestechen hochrangige Beamte, um die Baumaßnahmen zu stoppen, und das mit Erfolg. Dieser traurige Vers in Esra 4, Vers 24, den wir vorhin in der Lesung gehört haben, fasst das Ergebnis zusammen. Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Und hier setzt nun unser Predigttext ein. Stillstand. Circa 15 Jahre lang bleibt der Tempel eine Ruine. 15 Jahre lang sind ein langer Zeitraum. Denken Sie an die Textlesung, mit wie viel Elan Sie zurückgekommen sind, mit wie viel Begeisterung Sie den Tempel gebaut haben. Und plötzlich ist alles aus. Plötzlich nur noch Stillstand. Doch Gott lässt sein Volk nicht in diesem Zustand, sondern er schickt Propheten. Haggai und seinen jungen Kollegen Sacharja. Haggai predigt im Auftrag von Gott und diese Predigt hören wir nun als Predigttext. Haggai 1, Vers 1 bis 4. Im zweiten Jahr des Königs Darius, also 520 vor Christus, am ersten Tag des sechsten Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Serubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den Hohenpriester, folgendermaßen. Gott adressiert also die Verantwortungsträger, zum einen den Statthalter und zum anderen den Hohenpriester. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Gott sendet Propheten, wieder einmal. Während der Zeit der Könige hat er immer und immer wieder durch seine Propheten zu seinem Volk gesprochen, meist ohne Erfolg. Ja, der Beruf des Propheten war gefährlich. Häufig endeten die Propheten im Gefängnis oder wurden ermordet, teilweise auf brutale Art und Weise. Der Prophetendienst war gefährlich. Würde es Haggai, würde es Sacharja genauso ergehen? Stellen Sie sich vor, Sie werden beauftragt, genau in so eine Situation hineinzusprechen. 15 Jahre Stillstand und nun beauftragt Gott Haggai und Sacharja zu predigen, aufzurütteln. Wie würde es ihnen ergehen? Doch Haggai weiß, sich von Gott beauftragt. Immer wieder steht in diesem Predigttext, dass er von Gott beauftragt wird, dass Gott ihn herausfordert, diese Botschaft mutig und klar zu verkündigen. Sein Auftrag? Das Volk wachrütteln und sie dazu aufrufen, erneut aufzubrechen. Diesmal nicht in ein anderes Land, sondern das Werk wieder aufzunehmen, das sie vor 15 Jahren liegen gelassen haben. Ganz nach dem Motto Aufbruch statt Ausflucht. Und das ist das Thema unserer heutigen Predigt. Aufbruch statt Ausflucht. Das ist ein Thema, das ja auch gerade zu Beginn eines neuen Jahres immer wieder beschäftigt. Wir wünschen uns Aufbruch, ein neues Jahr, neue Ziele. Und deshalb passt der Predigttext heute auch besonders gut zum Jahresstart. Wollen wir weiter in der Ausflucht bleiben oder aufbrechen? Aber wie kann das geschehen? Wir schauen in unseren Text. Haggai 1, Vers 2 markiert erst einmal einen ganz wesentlichen Punkt, nämlich, dass die Juden damals sich mit vielen anderen Sachen auseinandergesetzt haben, aber nicht mit dem Wesentlichen, nicht mit dem Bau des Tempels. Und dabei macht Haggai auf einen wesentlichen Unterschied aufmerksam, den die Juden nachgehen. Er markiert das Problem des Herzens an zwei Gebäuden, an dem Gebäude des Tempels und an ihren eigenen Häusern. Hören Sie noch einmal in den Predigttext Haggai 1, Vers 2, 3 und 4. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Auf der einen Seite also haben wir die getäfelten Häuser der Juden und auf der anderen Seite die desaströse Tempelruine. Dabei meint getäfelt hier nicht Luxusgebäude. Im weiteren Textverlauf werden Sie sehen, dass die Juden damals gerade nicht in Saus und Braus lebten, sondern ganz schön ärmlich. Getäfelt ist, so das sagen auch viele Kommentatoren, eher mit überdacht zu übersetzen. Das heißt, auf der einen Seite haben die Juden überdachte Häuser, und eine Ruine ist per Definition nicht überdacht, sondern eben eine Ruine. Der Unterschied, den Haggai anprangert, ist, dass die Juden sich um ihre überdachten Häuser kümmern und dafür ausreichend Zeit vorhanden ist, während der Tempel im Zustand der Ruine belassen wird. Wichtig ist, immer wieder daran zu denken, wofür der Tempel steht. Er steht nicht bloß dafür, dass hier ein religiöses Gebäude fertiggestellt werden soll, sondern der Tempel steht dafür, dass hier Gott angebetet werden soll. Der Gott, der sich in unserem Predigttext immer wieder fünfmal als der Herr der Herrscharen vorstellt, benötigt selbst keinen Tempel. Der Herr der Herrscharen, der ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Nicht Gott braucht den Tempel, sondern die Juden. Denn die Juden brauchen ihn, um an dieser Stelle Gott anzubeten. Das heißt, die Weigerung, Gott einen Tempel zu bauen, beinhaltet an dieser Stelle also die Weigerung, Gott anzubeten. Das ist das Problem. Ja, es gab Widerstand gegen den Tempelbau. Die Feinde bestachen hochrangige Beamte, aber sie haben doch den Herrn der Herrscharen auf ihrer Seite. Es ist der Gott, der die himmlischen Herrscharen befehligt. Was sind da geschmierte Beamte gegen ihn? Es ist der Gott, der das Oberhaupt des göttlichen Rates ist. Was sind da feindliche Stadträte gegen ihn? Ihm, dem Herrn der Herrscharen, gebührt so viel mehr die Ehre und Ehrerbietung, als dass sie Angst haben sollten vor den Beamten, die gegen sie agitieren. Doch wer grundsätzlich fromm ist und trotzdem sich beugt unter die Angst gegenüber den Feinden, wird das so klar nicht benennen, sondern er wird Ausreden suchen, um zuzudecken, was eigentlich im Herzen passiert. Und genau das tun die Juden. Sie haben eine sehr schön klingende Ausrede parat, Vers 2. Sie sagen, es ist noch nicht an der Zeit. Jetzt gerade passt es nicht mit dem Tempelbau, weil da einfach gerade nicht die Zeit für ist. Das Argument scheint ja auch plausibel. Der Widerstand der umliegenden Völker ist groß und sie scheuen vor feindlichen Attacken offensichtlich nicht zurück. Und außerdem haben die gerade mit anderen Nöten zu tun, wie wir gleich noch sehen werden. Deswegen ist gerade nicht die Zeit zum Tempelbau. Aber letztlich sind die vorgebrachten Einwände nicht mehr als müde Ausreden. Und dies ist die erste Aufforderung, die uns Gott durch unseren heutigen Predigttext und das Beispiel des brachliegenden Tempelbaus aufzeigt. Nämlich erstens, prüfe deine Ausreden. Erstens, prüfe deine Ausreden. Haggai wird von Gott gesandt, um die Trägheit, die Selbstumkreisung und die müden Ausreden zu durchbrechen. Die Ausrede der Israeliten hat mehrere Funktionen. Durch die Ausrede schieben die Israeliten die Verantwortung von sich selbst weg und rechtfertigen ihr Handeln. Ja, sagen sie, wir tun nicht das, was Gott will, aber es gibt auch gute Gründe dafür. Letztlich geht es nicht anders. Wenn sie ehrlich wären, müssten sie Folgendes sagen. Ja, wir sind kleingläubig und wir vertrauen nicht auf Gottes starke Hand. Wir glauben nicht wirklich, dass er der Herr der Herrscharen ist. Wir kümmern uns stattdessen lieber um unsere eigenen Belange. Wir fangen erstmal klein an in unserem privaten Rahmen und schauen dann mal weiter, ob da noch Zeit ist, um auch etwas für Gott zu tun. Aber sie waren fromm und sie wussten, dass sie diese Worte nicht sagen könnten. Denn dann hätten sie zugeben müssen, dass sie Buße tun sollen über ihren Kleinglauben. Dass sie sich hinwenden müssten zu dem, der sagt, ich bin der Herr der Herrscharen, ich bin der mächtige Gott, ich kann feindliche Beamte wieder umdrehen. Doch das wollten sie nicht. Sie versteckten sich lieber hinter ihrer Ausrede. Es ist noch nicht die Zeit, sagen sie. Es ist noch nicht die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Jeder von uns kennt das. Wir alle verwenden Ausreden, um nicht ehrlich sein zu müssen. Gott will uns heute wachrütteln durch den Predigttext und fordert uns auf, ein Leben in der Hingabe für ihn zu führen. Was sind unsere Ausreden? Vielleicht, wenn die Kinder erstmal groß sind, dann. Oder wenn ich das Studium abgeschlossen habe, dann. Oder wenn ich erstmal verheiratet bin, dann. Oder wenn sich erstmal meine Gemeinde geändert hat, dann. Wenn erstmal die Konflikte in meiner Familie gelöst sind, dann. Wenn ich wieder gesund bin, dann werde ich. Für den Tempelbau war also keine Zeit. Wofür hatten sie denn stattdessen Zeit? Haggai legt den Finger in die Wunde, wenn er sagt in 1 Vers 4, ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Aber es war doch eigentlich so nachvollziehbar, dass die Juden hier so handeln, oder? Sie kommen aus dem Exil, beginnen eine mühsame Aufbauarbeit, das ist harte Arbeit. Sollte Gott da nicht etwas nachsichtiger mit ihnen sein? Es schreibt ihnen doch keiner vor, in welcher Reihenfolge genau alles wieder aufgebaut werden soll. Ja, Kyros hat gesagt, sie sollen den Tempel aufbauen, aber eins nach dem anderen, oder? Was Haggai im Auftrag Gottes brandmarkt, ist nicht, dass sie sich um Haus und Hof kümmern, sondern dass das Haus für sie zum Götzen geworden ist. Woran sieht man das? Das sieht man einige Verse später in Vers 9, wo Haggai Folgendes sagt, ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Ihr habt von eurem Häuschen das erwartet, was nur Gott euch geben kann. Sicherheit, Geborgenheit und wahre Sinnerfüllung. Gott ruft das Volk zurück nach Israel, damit sie hier ein Leben führen, das auf ihn ausgerichtet ist. Und was tun sie? Sie kümmern sich um ihre eigenen Häuser. Der Staat ist so gut, er ist voller Hingabe an Gott, voller Eifer, voller Dank. Doch dann wird dieser Aufbruch im Sumpf der Anfeindungen erstickt. Kennen Sie das vielleicht auch? Gott hat sie in seine Nachfolge gerufen. Er hat sie aufgefordert, Buße zu tun, ihr Leben von ihm umkrempeln und neu gestalten zu lassen. Sie sind Christ geworden und haben sich ihm hingegeben, voller Freude, voller Dankbarkeit. Doch dann kamen die ersten Hindernisse, die ersten Stolpersteine und dann sind sie vielleicht müde geworden, träge. Oder die Prioritäten haben sich so ganz unmerklich verschoben. Ihr Job, ihr Haus, ihre Familie, alles wichtige Dinge. Das Problem daran ist, wenn sie von diesen Dingen das erwarten, was nur Gott ihnen geben kann, dann werden sie scheitern. Sie erwarten viel von Dingen, die ihre Erwartungen niemals erfüllen können. Häufig merken wir nicht einmal, wie die Selbstumkreisung uns im Griff hat. Deshalb müssen wir wachgerüttelt werden durch Gottes Wort. Gott gebraucht sein Wort, um in unser Leben hineinzusprechen, um uns zu packen und zu sagen, werd endlich wach. Schau genau hin. Und genau das ist das, was Haggai tut mit dem Volk. Er sagt, schaut mal ganz genau hin, was ihr davon habt, dass ihr euch nur um euch selbst dreht. In 1 Vers 5 sagt er, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. In 1 Vers 7 sagt er, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Und weil es so wichtig ist, sagt er es im Kapitel 2 gleich nochmal zweimal. Als viermal fordert er die Juden dazu auf, genau hinzusehen, genau zu analysieren, wohin es sie gebracht hat. Mit anderen Worten, er fordert sie auf, eine Bilanz zu ziehen. Was haben sie von ihrem Häuslebau? Was ist das Ergebnis? Und das ist auch die zweite Aufforderung in unserer Predigt heute. Zweitens, erstelle deine Abrechnung. Erstelle deine Abrechnung. Haggai fordert zur kritischen Analyse der Vergangenheit auf. Die Juden sollten einmal aussteigen aus dem Hamsterrad und ehrlich bilanzieren. Was hat es ihnen gebracht? Auch das ist etwas, was zu Beginn eines neuen Jahres sich besonders aufdrängt. Zurückzublicken und sich zu fragen, was haben meine Aktivitäten gebracht? Womit habe ich die meiste Zeit verbracht? Worin habe ich investiert? Wie ist die Bilanz? Ein Geschäftsmann zieht regelmäßig Bilanz, um zu sehen, ob die Ausgaben und Einnahmen in Ordnung sind. Insbesondere am Jahresschluss muss ein Unternehmer Bilanz ziehen. Was kam rein? Was ging raus? Passen die Gewinnvorstellungen? Wo sind Korrekturen vorzunehmen? Ein Sportler zieht nach einem Turnier Bilanz. Was hat gut funktioniert, was nicht? Was habe ich erreicht? Wie kann das Training optimiert werden? Welche Ziele kann ich mir als nächstes stecken? Bilanz zu ziehen bedeutet, innezuhalten, zur Ruhe zu kommen und sich selbst und das eigene Leben kritisch zu betrachten. Wohin haben mich meine Taten gebracht? Die Bilanz der Juden nur knapp 20 Jahre nach der Rückkehr aus dem Exil sieht miserabel aus. Vers 5 bis 7. Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch auf eure Wege. In allen materiellen Bereichen haben sie eine negative Bilanz. Sie sehen und ernten wenig. Sie essen, werden nicht satt. Sie trinken, doch der Durst wird nicht gestillt. Sie kleiden sich, aber ihnen wird nicht wirklich warm. Sie erhalten Lohn, aber es reicht nicht aus zum Leben. In 5 verschiedenen Bereichen des materiellen Lebens führt Gott dem Volk vor Augen, dass sie Mangel leiden. Das Paradoxe daran ist, genau darum kümmern sie sich doch die ganze Zeit. Hier investieren sie ihre Zeit. Das Volk stellt seine eigenen Bedürfnisse an die erste Stelle. Es investiert Zeit und Geld, um gut zu leben. Und das Ergebnis? Das genaue Gegenteil. Anstelle von Reichtum erleben sie Armut. Anstelle von gutem Essen fahren sie nur kleine Ernten ein. Woher kommt dieses Resultat? Woher diese katastrophale Abrechnung? Die Antwort ist, Gott selbst hat diese Bilanz geschaffen, gewirkt. Gott selbst hat in das Leben eingegriffen, um sie dadurch wachzurütteln. Das sehen wir in den Versen 9 bis 11. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Gott spricht das. Warum das? So spricht der Herr der Herrscharen. Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Ja, wirklich, das steht dort schwarz auf weiß. Gott selbst hat bewirkt, dass die Ernten schlecht ausfielen. Er hat die Dürre geschickt. Nicht, weil er den Juden etwas Böses wollte, nein, um das Volk wach zu rütteln. Nun, die Juden konnten nicht sagen, sie seien nicht gewarnt worden. Im 5. Buch Mose wird ganz genau entfaltet, was passiert, wenn Gott an die erste Stelle gestellt wird und was passiert, wenn er links liegen gelassen wird. Derjenige, der sich nach Gottes Weisung orientiert, dem wird im Alten Testament verheißen, dass er eine gute Vieh- und Landwirtschaft haben wird und dass er gute und reichliche Nahrung erhalten werde. Aber wer sich gegen Gott stellt, wer ihn links liegen lässt, dem wird unter anderem Dürre, schlechte Ernte, Hitze und Getreidebrand angedroht, 5. Mose 28, Vers 22. Aber das scheint das Volk irgendwie nicht realisiert und bedacht zu haben. Sie waren so sehr damit beschäftigt, über die Runden zu kommen, dass sie nicht verstanden, dass Gott gerade durch die Missernten zu ihnen sprechen wollte. Sie ignorierten die Warnungen Gottes. Daher brauchte er nun einen Propheten, Haggai, und auch seinen Kollegen Sacharja, damit genau diese Botschaft in ihr Leben hineingesprochen wird. Was passiert, wenn Sie eine ehrliche Bilanz Ihres Lebens oder sagen wir des letzten Jahres ziehen? Vielleicht war das letzte Jahr von Streben nach privatem Glück erfüllt. Ihre Bedürfnisse haben den Takt vielleicht angegeben. In der Tat ist das eines der größten Lügen unserer Zeit, dass wir glücklich werden können, indem wir einfach das tun, worauf wir gerade Lust haben. Unser Zeitgeist gaukelt uns vor, echte Zufriedenheit finden zu können, indem wir unseren eigenen Bedürfnissen folgen, reisen, Besuch von kulturellen Angeboten, Serien schauen, Sport treiben, beruflichen Erfolg, gutes Essen genießen oder ähnliches. Was passiert, wenn wir uns und unsere Bedürfnisse an die erste Stelle unseres Lebens stellen? Müssen wir mit Dürre rechnen, mit Geldverlust, gar mit Hunger oder Durst? Oder fragen wir andersherum, kann ich mit Reichtum rechnen, wenn ich Gott an die erste Stelle meines Lebens stelle? So nach dem Motto, ich komme schon auf meine Kosten, ich muss nur Gott dienen und dann wird er mir hintenrum das Portemonnaie füllen. Das Neue Testament lehrt kein Wohlstandsevangelium. Die Verheißungen aus 5. Mose 28 gelten uns nicht. Nein, im Gegenteil. Wer Jesus Christus nachfolgt, muss mit Verfolgung rechnen. Paulus beschreibt, dass er als Preis der Nachfolge Hunger und Durst gelitten hat. Also genau das, was 520 vor Christus die Juden als Strafe von Gott erleben. Aber Paulus sagt, dass er Hunger und Durst nicht als Strafe erlebt, sondern weil er konsequent Jesus Christus nachfolgt und deshalb Verfolgung erleidet. Mit anderen Worten, wenn Sie gerade Leid erleben, Krankheit, Sorgen, finanzielle Belastungen oder andere Nöte, kann es sein, dass Gott Ihnen eine Last auflegt, damit Sie reifen. Sie erleben das, was viele andere Nachfolger Christi bereits vor ihnen erlebt haben. Sie erleben Bedrängnis, die Gott ihnen auferlegt oder zumindest zulässt. Nicht als Strafe, sondern um sie im Glauben wachsen zu lassen. Und er fordert sie sogar auf, in dieser Bedrängnis standzuhalten. Es ist bei weitem nicht immer unser eigenes Fehlverhalten, welches uns in Bedrängnis bringt, sondern es kann Gottes liebevolles Handeln sein mit uns, dass er uns in bestimmte Nöte hineinschickt, weil er uns durch Nöte formt und verändert. Paulus hat die Gemeinden darauf vorbereitet, dass sie Bedrängnis erleben würden. In 1. Thessalonicher 3, Vers 4 sagt er, als wir bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Wenn Gott diese Bedrängnis zulässt, dann immer aus einem liebenden Motiv heraus. Denn es ist die Chance, dass das, was wir sonst nur vom Hören kennen, nämlich dass Gott immer gut ist, auch in der Not, sich in unserer Realität bewahrheitet. Dane Ortlund beschreibt es mit folgenden Worten. Wenn das Leben zu Schmerzen beginnt, stehen wir an einer inneren Weggabelung. Entweder wählen wir den Weg des Zynismus und entziehen Gott und anderen unsere Offenheit. Oder wir setzen alles daran, Gott auf einer tieferen Ebene näher zu kommen, als wir es je zuvor erlebt haben. Entweder spötteln wir über das, was wir bisher über Gottes Souveränität und Güte gesagt und geglaubt haben, in der Meinung, der Schmerz habe all das nun widerlegt, oder wir stellen uns erst recht auf unsere Theologie. Wir können die Theologie unseres Herzens und die Theologie, zu der wir uns bekennen, als zwei separate Kreise darstellen. Nun werden sie entweder weiter auseinandergetrieben als je zuvor, oder sie überlagern sich vollkommen. Entweder erlauben wir dem himmlischen Arzt, mit der Operation weiterzumachen, oder wir bestehen darauf, aus dem Operationssaal gerollt zu werden. Der Schmerz lässt uns jedenfalls nicht so weitermachen wie bisher. Und wenn dann diese zwei Kreise, unser Bekenntnis zu dem ewig gütigen und souveränen Gott und das Wissen darum, dass er Leid auch in unserem Leben zulässt, wenn diese zwei Kreise sich übereinander lagern, dann werden wir gestärkt, verändert in sein Ebenbild hinein. Dann bewirkt Gott genau das, was er vorhat mit unserem Leben, nämlich uns zu formen und unser Leben zu prägen nach seinen Vorstellungen. Aber zurück zu den Juden. Warum sollen sie sich dann genau selbst prüfen? Warum eine ehrliche Abrechnung erstellen, wenn Bedrängnisse doch auch eigentlich etwas Gutes sein können? Weil es eben auch Situationen gibt, in denen Gott Leid in unser Leben schickt als Strafe, als Ruf Gottes: Stopp, mach so nicht weiter. Auch im Neuen Testament wird deutlich, dass Gott Lebensereignisse schicken kann, um uns ein Stopp, ein Warnschild vorzuhalten. Ja, auch im Neuen Testament schickt Gott Lebensumstände, um uns zu strafen und zu züchtigen. Er greift korrigierend in unser Leben ein, wenn wir uns von ihm wegbewegen. Im Zusammenhang des Abendmahls zum Beispiel fordert Paulus uns auf, uns kritisch selber zu prüfen. Er sagt: Jeder aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. 1. Korinther 11, Vers 28. Und in diesem Zusammenhang benennt er Gottes Eingreifen bei denjenigen, die lau geworden sind und nicht in Heiligung leben. Er beschreibt, dass es nicht wenige gibt unter den Korinthern, die schwach, krank oder sogar gestorben sind, weil Gott in das Leben seiner Leute eingreift, um sie zu züchtigen, um sie zu strafen. Mit anderen Worten, als Christen leben wir gefährlich. Ja, als Christen sind wir gerettet allein dank der überaus großen Retterliebe von Jesus Christus. Allein seiner Gnade haben wir unser neues Leben zu verdanken. Ja, wir können nichts zu unserer Rettung beitragen, aber in dem Moment, wo wir Gottes Kinder werden, möchte Gott uns verändern. Und wenn wir ein Leben führen, das von Ausreden und Ausflüchten geprägt ist, dann wird er eingreifen. Wenn wir nicht mehr Gott auf unseren Thron setzen, sondern uns selbst, wenn wir Gott anhaltend ungehorsam sind, dann wird er uns nicht in dieser Situation belassen. Er wird korrigierend eingreifen. Warum? Weil er uns lieb hat. Ein Vater, der sein Kind liebt, wird es erziehen, ihm Grenzen setzen. Er wird falsches Verhalten nicht einfach hinnehmen, sondern mit Konsequenzen das Leben des Kindes formen. Und so geht unser Vater auch mit uns um. Der Hebräerbriefschreiber beispielsweise nimmt diese Beziehung von Vater und Kind auf, wenn er sagt, Hebräer 12, Vers 6, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Das hören wir nicht gerne, denn Züchtigung ist oftmals schmerzhaft und bewirkt Traurigkeit, aber es ist Gottes überaus große Liebe, dass er uns nicht in unserem Zustand belässt. Er formt uns. Das Kind veranlasst den Vater zum Eingreifen. So war es bei den Korinthern und so war es auch bei den Juden 520 vor Christus. Und infolge dessen fordert Haggai sie auf, eine Abrechnung zu erstellen. Was war das Ergebnis der Bilanzierung? Die Juden hatten eine Erwartungshaltung, nicht Gott gegenüber, sondern den Dingen des diesseitigen Lebens. Nicht gegenüber dem Ewigen, sondern gegenüber dem Vergänglichen. Vers 9, sie haben viel erwartet, doch es wurde wenig daraus. Jesus formuliert das Prinzip mit anderen Worten, wenn er sagt: Wer sein Leben sucht, wird es verlieren. Das hat die jüdische Gemeinde nach dem Exil erlebt. Gott greift ein, er schickt Dürre, er schickt Hunger und Durst und er schickt Haggai, der sie aufrüttelt. Gott kündigt an, auch in unserem Leben einzugreifen, wenn wir in Ausreden uns verstricken, wenn wir ihm unsere Anbetung verweigern. Was, wenn Sie eine Abrechnung erstellt haben und merken, dass Sie zurzeit im roten Bereich unterwegs sind, dass Ihre Bilanz nicht gut aussieht? Was tun? Haggai bleibt glücklicherweise nicht bei der Bilanzierung stehen. Und auch im Neuen Testament werden wir nie bloß zur Selbstprüfung aufgefordert, um dann dort zu verharren. Nein. Das Ziel ist, dass wir unseren Blick dann schließlich weg von uns selbst auf Christus hinrichten. Und wir wollen uns mit Haggai zusammen aufrütteln lassen, wenn er mitten in diese Botschaft hinein eine klare Aufforderung gibt, in Haggai 1, Vers 8. Das ist die zentrale Aufforderung, auf die alles in seiner Predigt zuläuft. Haggai 1, Vers 8. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Verherrlichung ist ein ähnlicher Ausdruck für Anbetung. Und damit sind wir bei der dritten und letzten Aufforderung heute Morgen. Drittens, kläre deine Anbetung. Kläre deine Anbetung. Zu jedem Zeitpunkt beten sie an, entweder sich selbst und ihre Bedürfnisse oder Gott. Von Geburt an betet jeder von uns selbst sich selbst an. Von Geburt an stehen wir immer im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Doch wenn wir Christen werden, wird das Ich vom Thron gestürzt und Christus nimmt diesen Platz ein. Nun gilt unsere Anbetung fortan ihm und seinen Interessen. Ja, der Mensch ist sogar dazu gemacht, von Anfang an, um auf Gott ausgerichtet zu sein und ihn zu ehren. Das sehen wir zum Beispiel in Jesaja 43, Vers 7. Ich habe meine Söhne und Töchter zu meiner Ehre geschaffen. Im Alten Testament ist der Tempel der Ort, an dem sich Gott dem Volk in besonderer Weise zeigt. Der Tempel soll das Volk immer an Gottes Gegenwart erinnern. Und hier soll Gott angebetet werden. Der Tempelbau im Alten Testament ist also der Ausdruck dafür, dass Gott an der ersten Stelle steht. Und deswegen werden nun die Juden dazu aufgefordert, genau diese Anbetung zu forcieren, indem sie loslegen und wieder den Tempelbau aufnehmen. Wie reagieren die Juden darauf? Was werden sie jetzt tun? Sie müssen sich klar machen, sie lebten 15 Jahre bereits in ihrem Trott. 15 Jahre lang haben sie sich um ihre Häuser, ihre Felder, ihre Familien gekümmert. Sie könnten Haggai einfach zuhören und sagen, Haggai, du hast deine Meinung, ich habe meine. So dramatisch, wie du es darstellst, ist das nicht. Und außerdem habe ich gerade schon andere Sorgen. Du selber hast es benannt, Dürre, schlechte Ernten, also lass mich mit meinen Problemen in Ruhe. Sie könnten auch so weitermachen wie vor dem Exil, Haggai wegsperren oder ihn in die Verbannung schicken. Doch Gottes Wort schlägt hier ein wie eine Bombe. Nach vielen Jahren der Selbstumkreisung spricht Gottes Wort mitten in die Herzen des Volkes hinein. Statt Ausflucht heißt es nun Aufbruch. Haggai 1, Vers 12. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Haggai kam mit seiner Botschaft nur bis ins Ohr der Zuhörer, aber Gott erreichte die Herzen des Volkes. Viele der alttestamentlichen Propheten, vor allem Jeremia, mussten erleben, wie sie Gottes Gerichtsbotschaft immer wieder verkündigten und auf taube Ohren stießen. Doch hier schenkt Gott Gnade. Sie hörten auf die Stimme des Herrn ihres Gottes, Vers 12. Und dieses Hören meint mehr als nur oberflächliches Wahrnehmen mit den Ohren. Sie hörten, das heißt, sie nahmen die inhaltliche Botschaft wirklich wahr. Und das sehen wir daran, wie sie reagieren. Nämlich mit Furcht. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Ihnen wird plötzlich bewusst, dass Gott die ganze Zeit da gewesen ist. In den letzten 15 Jahren haben sie sich nur um sich selbst gekümmert. Trotzdem war Gott da. Er hat eingegriffen auf dramatische Art und Weise. Er hat Dürre geschickt, Hunger und Durst, Missernten. Das war Gott. Das wird ihnen plötzlich bewusst. Sie hätten es schon so wissen können, wenn sie ihre Bibel gelesen hätten in 5. Buch Mose. Haben sie offensichtlich nicht getan. Aber jetzt spricht Haggai in ihr Leben hinein und plötzlich verstehen sie es. Gott war schon immer da und hat in mein Leben eingegriffen. Aber es ist häufig so, dass er dann einen Boten braucht, das Wort Gottes, um dieses schon immer bestehende Handeln einem sichtbar zu machen. Furcht ergreift sie. Gott hat eingegriffen in unserem Leben und wir haben es nicht wahrgenommen. Was wird er als nächstes tun? Diese Furcht muss so lähmend gewesen sein, dass Gott gleich eine weitere Botschaft hinterher schickt. Und merken Sie, wie plötzlich der Ton sich wandelt. Haggai 1, Vers 13. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Ich bin mit euch. Nun spricht Gott dem Volk seine Nähe und seine Liebe zu. Der Tempel steht noch gar nicht, aber Gott braucht den Tempel nicht, um seinem Volk nahe zu sein, sondern er wartet auf Herzen, die bereit sind, sich ihm zuzuwenden und ihn anzubeten. Gott benötigt den Tempel nicht, aber sein Volk braucht ihn. Und deshalb tröstet Gott nun sein Volk und stärkt es. Was für ein wunderbarer Moment das gewesen sein muss. Die Juden nach 15 Jahren wachgerüttelt, aufgeschreckt, voller Furcht vor diesem lebendigen Gott, der in ihr Leben eingreift. Und dann diese tröstende Botschaft. Gott sagt, ich bin mit euch. Und nun muss das Volk reagieren. Was ist die Antwort? Es gibt eine ganz klare Aufforderung. Haggai 1, Vers 8. Sie sollen hingehen, Holz holen und bauen. Was werden sie tun? Wissen Sie, wie lange sie gebraucht haben, um Haggai die Antwort zu geben? 3 Wochen. Gute 3 Wochen. Warum 3 Wochen? Warum antworten sie nicht gleich? Wahrscheinlich, weil sie noch mal ganz, ganz gründlich nachgedacht haben. Was wird in diesen 3 Wochen geschehen sein? Zuerst einmal werden sie ihre Ausreden geprüft haben. Und dann haben sie eine Bilanz der letzten 15 Jahre gezogen und haben gesehen, ja wirklich, die Bilanz ist katastrophal. Und schließlich haben sie ihre Anbetung geklärt. Wollen wir unser ganzes Leben auf diesen lebendigen Herrn der Herrscharen ausrichten? Sicher haben sie auch die Kosten überschlagen. Was geschieht, wenn der Widerstand der umliegenden Völker wieder aufflammt? Was, wenn das beschauliche Leben gestört wird? Das Ergebnis dieser 3-wöchigen Überlegung finden wir am Ende unseres Predigttextes, Haggai 1, Vers 14 und 15. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscharen ihres Gottes in Angriff nahmen. Und zwar am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Die Predigt geschah am 1. Tag dieses Monats, daher auch diese gut 3 Wochen. Gottes Wort verändert ihre Herzenshaltung und führt dazu, dass er verherrlicht wird. Gott gebraucht dafür seinen Heiligen Geist. Schauen Sie nochmal in Vers 14 hinein. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels und Jeschuas und dann auch des Überrestes des Volkes. Gott bewirkt nicht nur, dass die Zuhörer verstehen, was Haggai sagt, sondern auch, dass sie befähigt werden, das zu tun, was Gott von ihnen will. Gott beauftragt das Volk, aber er gibt ihnen auch die Kraft, das zu tun, was er will. Und da ist noch etwas. Sowohl in Haggai 1, Vers 1, als auch dann hier in Haggai 1, Vers 14, werden immer 2 Männer zuerst genannt, bevor das übrige Volk angesprochen wird. Immer zuerst Zerubabel und dann der hohe Priester Jeschua. Es werden zuerst die Verantwortungsträger angesprochen. Sie sind dafür verantwortlich, wie das Volk handelt und agiert. Und diese Männer nehmen nun ihre Verantwortung wahr und nehmen das Volk mit und sagen, ja, wir wollen das tun, was Gott uns heißt zu tun. Gott braucht Männer, die ihre Leitungsverantwortung wahrnehmen, die sich von Gott gebrauchen lassen und ihre Leute mitnehmen, Älteste, Leiter im Kindergottesdienst und vor allem Familienväter und Glaubensmänner. Männer, die Gottes Wort hören und tun, Männer, die wissen, dass Gott auf den Thron gehört und nicht sie selbst. Und was dann geschieht, ist wunderbar. Gott wird verherrlicht, sein Name wird groß gemacht, sein Reich wird gebaut. Und sie packen das Werk wieder fröhlich an. Und aus Esra wissen wir, dass sogar Haggai, der zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon ziemlich alt gewesen sein muss, ebenfalls mitarbeitet und Zacharia auch. Auch in unser Leben spricht Haggai heute hinein. Wir müssen keinen Tempel bauen. Jesus sagt, dass wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten sollen, also unabhängig vom Ort, unabhängig von Opferritualen, denn er hat sich selbst ein für alle Mal uns hingegeben. Nicht dadurch, dass wir heute hier in diesem schönen Raum warm zusammensitzen, in diesem Kirchengemeindegebäude, sind wir eine Kirche, Nein, dadurch, dass hier Menschen versammelt sind, die Gott anbeten, sind wir Gemeinde Gottes. Heute ist der Ort nicht mehr entscheidend. Aber was unverändert ist, dass es nach wie vor darauf ankommt, mit welcher Herzenshaltung wir Gott gegenüber eingestellt sind. Ja, auch heute sind wir zum Gemeindebau aufgefordert. Nicht in erster Linie dadurch, dass wir Stein auf Stein setzen, sondern dass wir das tun, was Gott uns im Neuen Testament heißt zu tun, nämlich seine Gemeinde zu bauen, von dem er das Haupt der Gemeinde ist. Wie kann das geschehen? Nun, da gibt es zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Zum Beispiel im Putzdienst, im Fahrdienst, im Technikdienst, im Besuchsdienst, der Begrüßungsdienst. Dadurch, dass wir im Kindergottesdienst, im biblischen Unterricht, im Teenkreis, im Jugendkreis mitarbeiten oder auch im Seniorenkreis. Aber wir dienen der Gemeinde auch dadurch, dass wir nicht offizielle Dienste ausführen, zum Beispiel gegenseitige Ermutigung und Ermahnung, treues Beten, Unterstützung in Not- und Krankheitszeiten, Gespräche führen, durch treue Teilnahme an den Gottesdiensten, an den Gebets- und Bibelstunden unter der Woche. Aber diese ganzen Handlungen selbst führen nicht dazu, dass wir Gott anbeten, sondern nur, wenn wir es mit der Herzenshaltung tun, dass wir Gott dadurch verherrlichen wollen. Erst dadurch wird er wirklich verherrlicht und verherrlicht. Vielleicht haben Sie auch heute gute Ausreden parat. Die Zeit ist eng, Sie sind gerade als Student gefordert, die Prüfung will vorbereitet werden oder die berufliche Gelegenheit wird sich so nicht nochmal ergeben. Oder. Doch Haggai ruft uns zu, prüfe deine Ausreden. Bedenken Sie, dass Ausreden letztlich nur ablenken vom eigentlichen Problem, nämlich der Frage, wen wir anbeten. Wonach richten wir unser Leben aus? Jesus gebraucht für unsere Lebensausrichtung den Ausdruck trachten und meint damit eine grundsätzliche Orientierung unseres Lebens. Und er fordert uns auf, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Also, wen wollen wir anbeten, Gott oder uns selbst? Ja, aber was wird dann aus unserer Karriere? Was aus der Ausbildung oder dem Studium? Was aus den Hobbys? Was aus meinem Recht auf Entertainment und Entspannung? Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles zufallen. Gott verspricht hier nicht ein Schlaraffenland, also die umfassende Erfüllung all unserer individuellen Wünsche. Aber Jesus Christus verspricht uns, dass er sich um all diese Belange kümmern wird, wenn wir ihn an die erste Stelle unseres Lebens stellen. Ihm können wir vertrauen. Er sagt, wer sein Leben gewinnt, wird es verlieren. Aber wer es verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Nutzen Sie den Beginn in das neue Jahr, um ehrliche Bilanz zu ziehen. Wohin hat es Sie gebracht, Gott zu sagen, dass er gerade nicht dran ist, dass gerade keine Zeit für ihn da ist? Zweitens, erstelle deine Abrechnung. Seien Sie dabei schonungslos und ehrlich. Bitten Sie Gott, Ihnen zu zeigen, wo er Sie vielleicht wirklich strafen und züchtigen will, um Sie aus dem Trott herauszuholen. Und versuchen Sie es vor Gott und auch mit Geschwistern abzugrenzen von den Situationen, wo er Sie in Bedrängnisse hineinstellt, also die Situationen, die er nicht als Strafe, sondern als bewusste Notzeiten in Ihr Leben stellt, um Sie zu formen. Und dann klären Sie Ihre Anbetung. Drittens, kläre deine Anbetung. Wir sind dazu gemacht, Gott zu ehren. Und wir sind nicht dazu gemacht, uns um uns selbst zu drehen. Wir sind nicht dazu gemacht, uns hier gemütlich einzurichten, Entertainment zu genießen und uns unsere Wünsche und Lebensträume zu erfüllen. Wir sind nicht dazu gemacht, bloß Geld zu verdienen und Besitz anzuhäufen. Wir sind nicht dazu gemacht, unser Leben auf Vergängliches zu bauen. Genauso wenig wie eine Schwalbe dazu gemacht ist, am Boden zu bleiben und ihre Flügel nie auszuprobieren. Ich komme zum Schluss. Folgendes Naturschauspiel spielt sich häufiger bei Schwalben ab. Nach Wochen der Fütterung ist es schließlich soweit. Die Küken sitzen auf einem Ast, die Mutter neben ihnen, ein Meter unter ihnen der See. Die Schwalbenmutter beginnt, ihre Küken Richtung Ende des Astes zu schieben. Sie schiebt und schiebt und schiebt und irgendwann rutscht das erste Küken vom Ast runter und bewegt augenblicklich die Flügel und fliegt davon. Dieses Küken wusste vorher nicht, was Fliegen ist. Innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, noch bevor es auf der Seeoberfläche aufschlagen könnte, weiß sie es. Die Mutterschwalbe schiebt weiter. Das zweite Küken stürzt vom Ast und fliegt. Doch das letzte Küken lässt sich so leicht nicht einschüchtern. Es krallt sich fest am Ast. Im letzten Moment lockert es mal den Griff, macht ein Looping auf dem Ast, aber bleibt sicher auf dem Ast sitzen. Es ist hartnäckig wie eine Bulldogge. Die Kükenmutter ist hartnäckiger. Wenn das Küken sich nicht runterschieben lässt, braucht es andere Mittel. Und was dann passiert, ist wirklich sehr eindrücklich. Sie pickt auf die verzweifelt klammernden Krallen ein, bis es für das Küken schmerzhafter ist, sich festzuhalten, als das Risiko des Fliegens einzugehen. Und schließlich lässt es auch los. Und die unerfahrenen Flügel breiten sich aus und es fliegt los. Die Mutterschwalbe weiß, was das Küken nicht weiß, dass es fliegen würde und dass es keine Gefahr birgt, es dazu zu bringen, das zu tun, wozu es perfekt geschaffen ist. Ja, Schwalben haben Füße und können gehen. Und sie haben Krallen und können sich an einem Ast sicher festgreifen. Aber eine Schwalbe ist nicht zum Greifen von Ästen gemacht, nicht sich ängstlich über den Boden fortzubewegen. Es ist zum Fliegen gemacht. Fliegen ist ihre charakteristische Handlung. Erst wenn Schwalben fliegen, leben sie ihr Leben in vollen Zügen, anmutig und wunderschön. Auch uns hat Gott mit einer anmutigen Eigenschaft ausgestattet, für ihn zu leben und ihn anzubeten. Dafür sind wir gemacht. Und wie der kleine Vogel krallen wir uns oft an den Dingen dieses Lebens fest. Und möge Gott es verhindern, dass wir erst durch das Picken von Bedrängnissen und Schmerzen, die er uns zufügt, bereit sind, die Dinge dieser Welt loszulassen und unserer von Gott gegebenen Bestimmung zu folgen. Es gibt so viele Dinge, die wir als Menschen im Leben anstreben können, viele gute Dinge. Aber es gibt nur eine Sache, für die wir als Menschen gemacht sind. Wir sind dazu gemacht, nach der Freude an Gott und seiner Herrlichkeit mit unserem tiefsten Inneren zu streben. Das macht den Kern unseres Wesens als Menschen aus. Deshalb möchte ich Sie am Ende fragen, sitzen Sie noch auf dem Ast und wagen es nicht loszufliegen? Wollen Sie wirklich warten, bis Gott auf Ihre Krallen einhackt, bis Sie endlich verstehen, dass Sie zum Fliegen, zur Anbetung bestimmt sind? Denn wenn Sie diesen Aufbruch wagen, werden Sie Ihrer Bestimmung gerecht und führen ein Leben in Anbetung. Und diese Anbetung gilt dem Herrn der Herrscharen, der uns zugleich zusagt, ich bin mit euch. Amen.